Radio Prag Nachrichten.
Ein Wiener Gericht hebt die Beschlagnahme tschechischer Kunstwerke wegen Streit mit Dejak Human auf. Das Gericht in Semily bestätigt die Ansprüche der Adelsfamilie Walderode. In Prag wurde eine Straße nach Ronald Reagan benannt. Ein Wiener Bezirksgericht hat die gerichtliche Pfändung von drei tschechischen Kunstwerken aufgehoben, die wegen des Rechtsstreits der Tschechischen Republik mit der Schweizer Blutplasmafirma Dejak Human beschlagnahmt worden waren. Dies teilte der Sprecher des tschechischen Gesundheitsministeriums Sršeň am Freitag mit. Alle drei Kunstwerke genießen dem Gericht zufolge die Immunität des Kultureigentums und dürfen daher nicht verkauft werden. Das Bezirksgericht im ostböhmischen Semily hat am Freitag den Anspruch der Erbin der Adelsfamilie Walderode auf mehrere Grundstücke und Immobilien bestätigt. Johanna Kammerlander, die Erbin von Karel de Fur Walderode, fordert seit Jahren, dass ihr unter anderem die Burg Hrubýrohořec mitsamt den umliegenden Grundstücken zurückgegeben wird. Kammerlanders Anwalt Hejduk bezeichnete das Urteil des Gerichts als einen moralischen Sieg. Er glaubt jedoch nicht, dass damit der Fall beendet sei. Die Beklagten werden dem Anwalt zufolge eine Berufung gegen die Entscheidung des Gerichts einreichen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Walderodes Familieneigentum wurde aufgrund der Benesch-Dekrete beschlagnahmt. Laut Richter Saves gebe die Legitimität der Ansprüche der Familie Walderode unter anderem durch die Tatsache bestätigt, dass Karel Walderode Anfang der 1990er Jahre die tschechische Staatsbürgerschaft zurückgegeben wurde. Es ist der ehemaligen US-amerikanischen Außenministerin Condoleezza Rice zufolge an der Zeit, am Aufbau eines Raketenabwehrsystems mit Russland zusammenzuarbeiten. Das sagte Rice am Freitag in der Rede auf der Konferenz, die zum 100. Geburtstag von US-Präsident Ronald Reagan stattfand. Laut Rice stellen vor allem der Iran und Nordkorea eine Gefahr dar. Im ursprünglichen Plan der Administration von Präsident George W. Bush wurde mit der Stationierung eines Raketenabwehrradars in Tschechien gerechnet. Bushs Plan wurde von Obama gestoppt. Die USA boten danach Tschechien die Errichtung eines Frühwarnzentrums an. Die USA und Tschechien einigten sich jedoch später darauf, dass in Tschechien kein Zentrum errichtet wird. Laut Verteidigungsminister Vondra hat Tschechien jedoch Interesse, am neuen Raketenabwehrprojekt teilzunehmen. Nach US-Präsident Ronald Reagan wurde am Freitag eine Straße im Prager Stadtteil Bubeneč benannt. An der feierlichen Benennung der Straße nahm die ehemalige US-Außenministerin Condoleezza Rice, der amerikanische Botschafter in Prag Norman Eisen und Vertreter der Ronald Reagan Stiftung teil. Die Bürgermeisterin des 6. Prager Stadtbezirks Maria Kousalíková sagte, die Benennung einer Straße nach Präsident Reagan sei der Ausdruck der Dankbarkeit, des Respekts und der Bemühung, nichts zu vergessen. Bei der Basketball-Europameisterschaft der Frauen in Polen unterlagen die tschechischen Spielerinnen im Halbfinale am Freitag dem Team Russlands mit 53-85. Zuvor hatten sich die tschechischen Basketballerinnen am Mittwochabend mit einem souveränen 79-63 Sieg über Kroatien für die Vorschlussrunde qualifiziert. Mit dem Einzug ins Halbfinale ist Tschechien bereits sicher Teilnehmer an der Olympia-Qualifikation. Am Sonntag werden die tschechischen Basketballerinnen um Bronzemedaillen kämpfen. Zwei tschechische Tennisspielerinnen werden im Wimbledon-Finale spielen. Petra Kvitová wird am Samstag mit der Russin Maria Sharapova um die Siegertrophäe kämpfen. Im Doppel gewann die tschechische Tennisspielerin Květa Peškova mit der Slowenin Katarina Srebotnik im Halbfinale über Sania Miras aus Indien und Jelena Vesnina aus Russland mit 6:3 und 6:1. Im Finale werden Peškova und Srebotnik gegen die Siegerinnen des zweiten Halbfinalspiels spielen. Zum Abschluss das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien vorwiegend bewölkt bis bedeckt. Vor allem im Nordosten des Landes ist mit starkem Regen zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 15 bis 19 Grad Celsius. Sie hörten die Nachrichten von Radio Prag mit Martina Schneiberkova.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Nach den aktuellen Meldungen darf ich Sie nun wieder zu einer neuen Sendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Lothar Martin. In unserer heutigen Sendung können Sie mit uns wieder einen Spaziergang durch Prag machen. Dieser Spaziergang führt uns diesmal in die älteste Vorstadt Prags, den heutigen Stadtteil Karlín. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechischsprachkurses. Zum Beginn der Sendung aber hören Sie wie gewohnt das Tagesecho und zwar mit diesen Themen. Das Städtische Museum in Ustinat-Labem ist wieder eröffnet. Es bietet nun auch Platz für die Kultur und Geschichte der deutschsprachigen Bevölkerung in den böhmischen Ländern. Mehr zu dieser neuen Dauerausstellung erfahren Sie in unserem ersten Beitrag. Und Kvitová sorgt für Furore. Die 21-jährige Tennisspielerin aus dem mährischen Bielowetz hat das Finale im Dameneinzel bei den All England Championships in Wimbledon erreicht. Wir stellen Ihnen das neue tschechische Tennissternchen ein wenig näher vor. Das und anderes mehr hören Sie jetzt gleich im Tagesecho. Viel Spaß beim Zuhören. In der nordböhmischen Stadt Ustinat-Labem wurde am Mittwoch ein bedeutendes kulturpolitisches Ereignis gefeiert. Nach mehreren Jahren Renovierung wurde das Städtische Museum neu eröffnet. Die Arbeiten haben nach Medieninformationen umgerechnet rund 20 Millionen Euro verschlungen. Zur Eröffnungsfeier kamen hohe Staats- und Regierungsvertreter wie Verteidigungsminister Wondra und Kulturminister Besser sowie der ehemalige Oberbürgermeister von Usti und heutige Botschafter in Washington, Gandalovic. Aber auch Vertreter tschechisch-deutscher Institutionen und der deutsche Botschafter Heindl durften in dem Fall nicht fehlen, denn in seinen neuen Räumen bietet das Museum Platz für die Geschichte und Kultur der deutschsprachigen Bevölkerung in den böhmischen Ländern. Diesen Teil des Museums gestaltet die tschechische Kultur- und Bildungseinrichtung Collegium Bohemicum. Thomas Oellermann ist Historiker und Mitarbeiter des Collegium Bohemicums. Till Janzer hat ihn ins Studio eingeladen und zur neuen Dauerausstellung befragt.
Herr Oellermann, in dieser Woche wurde das Museum in Ustinat-Labem nach längerer Renovierung neu eröffnet. Unter anderem wird eine neue große ständige Ausstellung vorbereitet. Es ist die Sammlung zur Geschichte der deutschsprachigen Bewohner der böhmischen Länder, die vom Collegium Bohemicum gestaltet wird. Warum heißt es nicht die Sammlung zur Geschichte der Sudetendeutschen in den böhmischen Ländern?
Diese Formulierung, die wir gewählt haben, ist in der Arbeit einiger Jahre entstanden, und zwar in der Arbeit einer Fachgruppe verschiedener Historiker und Wissenschaftler zu diesem Thema, Historiker aus Deutschland, Österreich und eben natürlich auch der Tschechischen Republik. Und man hat sich hier ganz bewusst für diese Formulierung entschieden, weil man niemanden ausschließen möchte. Man möchte zum Beispiel niemanden ausschließen aus der Gruppe, um die es gehen soll, wie zum Beispiel jüdische Bevölkerung. Denn auch dort spielte das Deutsche, also die deutsche Sprache, eine gewisse Rolle. Und deswegen auch die jüdische Bevölkerung und ihre Geschichte soll in dieser Ausstellung einen Platz finden. Das Gleiche gilt aber auch zum Beispiel für Familien, in denen neben dem Tschechischen auch das Deutsche gesprochen wurde. Also auch für solche Fälle, und die gab es nun mal sehr zahlreich in den böhmischen Ländern, ist eben diese Ausstellung gedacht. Wir möchten viele Leute integrieren oder viele Personengruppen integrieren und niemanden ausschließen aus dieser Ausstellung.
Die Ausstellung ist also ziemlich breit angelegt. Was wird denn da zum Beispiel zu sehen sein? Vielleicht können Sie ein paar besonders interessante Exponate nennen.
Diese Ausstellung ist eigentlich eine Reise durch mehrere Jahrhunderte gemeinsame Geschichte. Auf 1500 Quadratmetern wird es vom Mittelalter, also vom Eintreffen der Deutschen in den böhmischen Ländern, bis in die unmittelbare Nachkriegszeit gehen. Und es ist keine chronologische Geschichte, es sind mehr Themen, die wir behandeln. Und im Vordergrund soll gerade das Zusammenleben der verschiedenen Gruppen stehen. Und natürlich werden wir keine Konflikte ausschalten oder wir werden Konflikten nicht aus dem Weg gehen. Es ist ganz klar, das 20. Jahrhundert war von Konflikten geprägt. Wir wollen aber auch einen ganz starken Akzent legen auf das sehr bereichernde Zusammenleben in den vorherigen Jahrhunderten. Bedeutende Exponate werden sein, wir haben eine Kneipe aus dem 19. Jahrhundert, die wir nach Locket, Ellbogen, platziert haben. Und da soll irgendwie das gesellschaftliche Leben präsentiert werden, das Vereinsleben oder auch das entstehende politische Leben. Wir planen einen Biedermeier-Salon zum Beispiel auch. Wir werden industriegeschichtliche Exponate haben, das heißt Maschinen, zum Beispiel zur Knopfherstellung. Das sind so die zentralen Exponate. Oder die bedeutendsten Exponate, die wir haben werden.
Bis wann soll denn die Ausstellung dann aufgebaut sein? Welcher Termin besteht?
Geplant ist der Sommer 2012 und deswegen laufen jetzt auch schon die Vorbereitungen auf vollen Touren und wir versuchen da diesen Plan natürlich einzuhalten. Also ab heute eigentlich ein Jahr.
Thomas Oellermann informierte Sie über die Dauerausstellung zur Kultur und Geschichte der deutschsprachigen Bevölkerung in den böhmischen Ländern, die im Stadtmuseum von Ustinat-Labem zu sehen sein wird. Themenwechsel. Wir verlassen Geschichte und Kultur und wenden uns nun einem sportlichen Thema zu. Der tschechische Tennissport muss lange zurückblicken, um sich seiner Glanzzeiten zu erinnern. In den 1970er und 80er Jahren bestimmten die in Prag geborene Martina Navratilova und der aus Ostrau stammende Ivan Lendl die Weltspitze im Damen- und Herrentennis nachhaltig mit. Danach flackerten hin und wieder einige Talente auf, doch nur noch Jana Novotna war es vergönnt, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. 1998 bezwang die damals 29-jährige Novotna die Französin Nathalie Tourcier im Finale mit 6:4 und 7:6. Jetzt aber, nach 13-jähriger Durststrecke, darf man in Tschechien erneut von einem Wimbledon-Sieg träumen. Dank Petra Kvitová. Die 21-jährige Petra Kvitová ist das neue Sternchen am tschechischen Tennishimmel. Schon vor einem Jahr klopfte die blonde Linkshänderin ziemlich kräftig an die Pforte zum Finale der All England Championships in Wimbledon an. Die Hürde Serena Williams, die schon 13 Grand Slam-Titel gewann, erwies sich aber als noch zu hoch. Im Halbfinale unterlag Kvitová der Amerikanerin mit 6:7 und 2:6. In diesem Jahr aber unternimmt die gereifte Kvitová einen neuen Anlauf. Und das mit Erfolg. Am Mittwoch hat sie die vorletzte Hürde im Dameneinzel souverän übersprungen und besiegt im Halbfinale die Weißrussin Viktoria Azarenka in 3 Sätzen mit 6:1, 3:6 und 6:2. Dabei habe sie die Bedeutung dieses Spiels zunächst gar nicht so recht wahrgenommen, versicherte Kvitová nach der Partie.
Ich habe eine ganz normale Begegnung absolviert und überhaupt nicht daran gedacht, dass dies ein Halbfinale ist. Ich habe versucht, mich gleich von diesem Gedanken zu befreien und ich denke, dass ich heute von der Psyche her wirklich kein Problem hatte.
Dafür war ihre Freude nach dem Doppelfehler von Azarenko, dank dem sie ihren dritten Matchball verwandelte, umso größer.
Nach dem erfolgreichen Matchball konnte ich es zunächst kaum fassen, dass ich gewonnen habe. Aber es war unbeschreiblich, es war ein herrliches Gefühl, als ich in die Logen geschaut habe und das ganze Publikum aufgestanden ist, um mir zu applaudieren. Natürlich bin ich sehr glücklich über den Finaleinzug, auf der anderen Seite aber auch nicht so perplex, dass ich jetzt nichts mehr zu bieten hätte. Im Finale am Samstag werde ich konzentriert auf den Court gehen und alles dafür tun, um mein bestes Tennis zu zeigen.
Im Finale steht Kvitová am Samstag der Turnierfavoritin der Russin Maria Sharapova gegenüber. Das bisher einzige Duell der beiden Spielerinnen vor einem Jahr in Memphis gewann Sharapova. Doch nicht wenige Experten, darunter die neunfache Wimbledon-Siegerin Martina Navratilova, trauen Kvitová den ganz großen Coup zu. Dann würde das tschechische Tennis endlich auch wieder in neuem Glanz erstrahlen. Und das war's auch schon wieder für heute in unserem Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Nun aber wollen wir, wie an jedem Freitag um diese Zeit, mit Ihnen gemeinsam wieder für knapp 3 Minuten Tschechisch lernen. Und dabei werden wir Ihnen heute buchstäblich eine Brücke bauen. Denn Markéta Kachlíková hat für Sie eine Lektion zum Thema Prager Brücken zusammengestellt. Mit ihrem Studio liest Martina Schneibergová.
Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, wie versprochen gilt die heutige Ausgabe den Prager Brücken und ihren Namen. Fast 20 Brücken
Moste
verbinden heute die beiden Moldau-Ufern in der Hauptstadt und tragen zum einzigartigen Stadtbild bei. Doch lange Jahrhunderte bestand nur eine einzige Brücke in Prag, die heutige Karlsbrücke.
Karlov Most.
Ihr Name erinnert an Kaiser Karl IV., der sie im 14. Jahrhundert erbauen ließ. Die Bezeichnung ist aber relativ neu. Bis 1870 hieß sie einfach Prager Brücke,
Pražský most,
bzw. Steinbrücke,
Kamenný most.
Eigentlich löste die Brücke im Mittelalter eine ältere Vorgängerin ab, die sogenannte Judithbrücke,
Judithin most.
Sie war nach Judith von Thüringen benannt, die im 12. Jahrhundert böhmische Königin war. Das Hochwasser von 1342 zerstörte die Brücke aber.
Erst im 19. Jahrhundert spannten sich in Prag weitere Brücken über die Moldau, die erste davon am Nationaltheater. Es war eine Kettenbrücke,
Řetězový most,
die zuerst auch so genannt wurde. Später erhielt sie auch die Bezeichnung Kaiser-Franz-Brücke,
Most Císaře Františka.
Die Kettenbrücke wurde im Laufe der Zeit durch eine Steinbrücke ersetzt. Seit 1919 trug sie, mit dem Verweis auf die tschechoslowakischen Legionen im Ersten Weltkrieg, den Namen Brücke der Legionen,
Most Legii.
Nach der politischen Wende von 1989 ist man zu dieser Bezeichnung wieder zurückgekehrt. Dazwischen hieß sie noch Smetana-Brücke,
Smetanův most,
nach dem Komponisten Bedřich Smetana, sowie Brücke des 1. Mai,
Most 1. Maje,
womit man an den internationalen Arbeitstag am 1. Mai hinwies. Das Schicksal der Brücke der Legionen, also je nach politischer Konjunktur die Namen zu ändern, haben auch viele weitere Brücken Prags geteilt. Dazu hören Sie aber erst in der nächsten Ausgabe von Tschechisch gesagt mehr. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit unser Sprachkurs für heute zum Thema Prager Brücken. Und wir bleiben noch etwas in der Moldaustadt, denn es ist wieder Zeit für einen Spaziergang durch Prag. Noch am Ende des 19. Jahrhunderts war der Unterschied zwischen dem historischen Prag und seinen Vorstädten recht groß. Dies gilt auch für die älteste Prager Vorstadt Karlin. Im Laufe des 19. Jahrhunderts stieg die Bedeutung von Karlin nicht nur aufgrund der wachsenden Einwohnerzahl, sondern auch dank der neuen Industrieunternehmen und dem neu angelegten Flusshafen. Karlin im Wandel der Zeit ist das Thema einer Ausstellung, die zurzeit im Prager Stadtmuseum zu sehen ist. Mehr erfahren Sie, wie schon erwähnt, von Martina Schneibergowa in einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Spaziergang durch Prag.
Spaziergang durch Prag. Der Stadtteil Karlin, zu Deutsch Karolinental, liegt aus heutiger Sicht fast im Zentrum der tschechischen Metropole. Bis 1920 aber war es eine selbstständige Vorstadt. Die Anfänge gehen bis in die Jahre 1816 bis 1817 zurück, als es durch einen Erlass auf dem Gebiet südlich des Spitaldorfs gegründet wurde. Zuvor habe man dieses Gebiet Spitalsko genannt, erzählt Zdeněk Míka. Er ist Kurator der neuen Ausstellung über Karlin, die im Museum der Hauptstadt Prag zu sehen ist.
Das sogenannte Spitalsko oder Spitalfeld gehörte dem Ritterorden der Kreuzherren mit dem roten Stern. Die Hauptaufgabe der Ordensmitglieder war die Krankenpflege. Der Name Spitalsko entstand schon im 13. Jahrhundert, als die Kreuzherren das Gebiet rund um das damalige St. Peterviertel vom böhmischen König erhielten und dort ein Spital gründeten. Die Bezeichnung Spitalsko wurde bis in das 19. Jahrhundert benutzt.
Eine Vorstellung davon, wie es vor der Gründung von Karlin hinter dem Spitaltor aussah, kann man sich anhand der historischen Bilder machen, die im Museum zu sehen sind. Der Kurator:
Auf diesem Gebiet gab es nur ein paar Anwesen. Hinter dem Spitaltor erstreckten sich vorwiegend Gärten, Felder und Wiesen und am Fuße des Žižka-Berges wurde Wein und Hopfen angebaut. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurden dort auch erste Ausflugsrestaurants errichtet.
Die neu entstandene Gemeinde Karlin wurde anfangs vom Kreuzherrenorden verwaltet. 1848 begann sich die Gemeinde unabhängig von der Obrigkeit zu entwickeln. Wie kam das einstige Spitalsko zum Namen Karlin, Zdeněk Míka?
Ten název toho předměstí vlastně vzniknul ještě v roce 1817.
Die Gemeinde wurde mit einer Erlaubnis des Kaisers errichtet. Darum wurde sie zu Ehren der Ehefrau von Kaiser Franz I., die Caroline Augusta hieß, in Karolinental getauft. Die tschechische Übersetzung des Namens war schwierig. Zuerst hieß es wortwörtlich übersetzt Karolinino Udoli. Dann versuchte man es Karlinov zu nennen und seine Bewohner nannte man Karolinčani. Alle diese Bezeichnungen klingen heute fast lächerlich. Mit der Zeit setzte sich der kurze Name Karlin durch, der viel praktischer ist.
Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Karlin gehört das Barockareal Invalidovna. Das Gebäude wurde in den 1730er Jahren erbaut und sollte Kriegsinvaliden sowie ehemaligen Soldaten Unterkunft bieten, erzählt Zdeněk Mika und macht auf einige alte Bilder der Invalidovna aufmerksam.
Die Militärbehörden kauften damals einen Teil des Grundstücks vom Kreuzherrenorden, um dort eine große Einrichtung für die Kriegsveteranen zu bauen. Die Pläne waren sehr großzügig. Entworfen wurde das Areal von Josef Emanuel Fischer von Erlach. Mit dem Bau wurde Kilian Ignaz Dienzenhofer beauftragt. Verwirklicht wurde aber nur ein Neuntel des Projekts, denn den Auftraggebern mangelte es bald an Geld.
Heutzutage ist im Gebäude der Invalidovna das Zentralarchiv der Armee untergebracht. Das Gebäude wurde während der Hochwasserkatastrophe im Jahre 2002 ähnlich wie der ganze Stadtteil stark beschädigt. Den Namen Invalidovna trägt auch die dortige Metrostation. Karlin entwickelte sich genauso wie beispielsweise Smíchov im 19. Jahrhundert zu einer Industrievorstadt von Prag. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts herrschte die Textilindustrie vor. In der zweiten Hälfte entstanden auch einige Maschinenbaubetriebe. 1822 wurde laut dem Kurator der Hafen an der Moldau in Karlin errichtet.
Es war ein Jahr nach der Verabschiedung der sogenannten Elbe-Akte. Das Dokument garantierte eine freie Schifffahrt auf der Elbe bis nach Hamburg. Den Hafen in Karlin gründeten Prager Bankiers und Großhändler, um Waren aus Deutschland und aus Nordböhmen einzuführen. Nach Deutschland exportiert wurden wiederum landwirtschaftliche Produkte wie Hopfen oder Malz.
Diesen Hafen gibt es heutzutage nicht mehr. Er wurde 1926 geschlossen und durch die Häfen in den Stadtteilen Lipeň und in Holešovice ersetzt. Karlin ist schon längst nicht mehr nur ein Arbeiterstadtteil. Es hat sich auch Kultur angesiedelt. Auf der Theaterbühne in Karlin werden mittlerweile vor allem Musicals und Operetten aufgeführt. Anfangs war es aber ein Varieté. Im Winter gastierten dort Zirkusse, für die ein riesiger Stall für fast 600 Pferde errichtet wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in Karlin zwar eine Plattenbausiedlung erbaut, in die Modernisierung des Stadtteils kam jedoch erst durch die Hochwasserkatastrophe von 2002 Bewegung. Einige Gebäude mussten abgerissen werden und einige der älteren Industriebauten wurden in Galerien umgewandelt. Eine technische Sehenswürdigkeit von europäischer Bedeutung ist das Negrelli-Viadukt. Dieses ist auch auf einem Bild von 1837 zu sehen, auf dem die Bahnstrecke, die über das Viadukt führt, noch nicht von Häusern gesäumt wird. Die Ausstellung über die älteste Prager Vorstadt Karlin ist im Stadtmuseum bis zum 6. November dieses Jahres zu sehen. Das Museum ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen, mehr über die Geschichte von Karlin erfahren zu können.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Im Namen der gesamten Redaktion bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.